Hallo zur Bildbesprechung, einem Podcast über Fotografie und Bildbearbeitung. Hallo zu dieser Episode von der Bildbesprechung. Heute mit meinen Gästen, die Mehrzahl, Christina Sonnwiller und Marc Graf. Hallo ihr beiden, sucht euch aus, wer anfängt und stellt euch einmal kurz vor und sagt uns, wie ihr zur Fotografie gekommen seid.
Ja, hallo Martin, besten Dank für die Einladung. Ich fange mal an, bin die Christine und im Prinzip bin ich zur Fotografie gekommen, ja, im Zuge vom Biologiestudium. Da waren die ersten Berührungspunkte, sage ich mal. Da gab es so Fotofilmkurse, die mich damals schon sehr begeistert haben, war aber da noch nicht so intensiv selber am Fotografieren. Und letzten Endes, der, sagen wir mal, Endschub, der kam, da kann ich dann vielleicht zum Marc übergeben, vom Marc, weil wir haben uns eben gegen Ende des Biologiestudiums kennengelernt und er hat da schon recht aktiv fotografiert und das war für mich dann der letzte Schubser, dass er immer intensiver in die Sache reingekommen bin.
Und Marc, ja, bei dir?
Ja, hi, auch von meiner Seite. Ja, also ich nehme da gleich das Wort auf. Bei mir war es auch das Biologiestudium, aber bei mir war das Biologiestudium sozusagen Mittel zum Zweck, weil für mich war immer der Fokus Tierfilm, Naturfotografie, so das in die Richtung, in die ich gehen wollte. Mhm. Und ich habe mir gedacht, Biologiestudium wird irgendwie so einen Anstoß in die richtige Richtung liefern, was letztendlich auch dann war. Und parallel zum Studium ist das meinerseits also wirklich intensiviert worden. Und hat sich auch ganz gut ergeben, dass quasi die Kontakte und die Informationen, die man halt beim Biologie-Ökologie-Studium kriegt, auch in Sachen Naturfotografie, das halt der Arbeitsschwerpunkt von uns beiden ist, auch ganz hilfreich sein kann und da sozusagen das eine das andere gefördert hat, könnte man sagen.
Sehr cool. Jetzt hast du es ja schon gesagt, so Natur- und Tierfotografie in der Richtung. Wie kann man sich das vorstellen? Wie schaut da so der Alltag aus? Geht man raus in den Zoo und fotografiert einen Tiger? Hint, hint. Oder ist das irgendwie ja, so mehr?
Es ist doch ein bisschen mehr. Also in den letzten Jahren hat sich das bei uns aufgebaut. Seit jetzt mittlerweile 10 Jahre mehr oder weniger, kann man sagen, arbeiten wir projektbezogen. Mhm. Das heißt, wir generieren selbst Ideen oder nehmen Ideen von Kunden auf und arbeiten dann an multimedialen Projekten. Also wir nutzen Film und Fotografie, um bestimmte Themen aus dem Großbereich Natur, Naturschutz aufzuarbeiten im In- und im Ausland. Und somit sind wir nicht nur im Zoo unterwegs, sondern halt irgendwo auf dieser Welt.
Mhm. Da vielleicht nur die Frage, jetzt hast du ja schon gesagt, so inwieweit ist da so der Bewegtbild, so Standbild, gibt es irgendwie eine Waage oder ist es von Projekt zu Projekt unterschiedlich?
Also im Prinzip hängt es von Projekt oder ist es abhängig von Projekt zu Projekt. Also wir nutzen eigentlich beides gern, aber natürlich lässt sich das nicht immer gleichzeitig umsetzen, weil es einfach ganz unterschiedliche Anforderungen hat, die Fotografie und das Filmen. Was bei uns der Faktor ist, oder ein Bonus ist, dass wir zu zweit sind. Das heißt, wir können uns da gegebenenfalls eben aufteilen, dass sich einer mehr auf das eine, mehr auf das andere konzentriert. Aber im Prinzip versuchen wir immer, alle Möglichkeiten des Präsentierens und des Kommunizierens von vor allem Naturschutzinhalten auszunutzen. Und da gibt es halt, sagen wir mal, in der Fotografie oder für gezielt fotografische Aspekte Dinge, die sich besonders gut eignen und dann eben für einen Film auch Dinge, die sich besonders gut eignen. Und es geht dann in die Richtung gerade Projekte, an denen wir selber arbeiten und die wir selber initiiert haben, wo dann eben Ausstellungen entstehen oder wo wir in Richtung Kurzfilme, Kurztrailer gehen, die wir dann über unsere Plattformen, also online, Social Media verbreiten, sowohl als auch sozusagen.
Gibt es irgendwie vielleicht da noch, gibt es da so irgendwas, was sagen, oder da jetzt jeden Fotografen so empfehlen, dass man sich mit unter Anführungszeichen beiden Medien beschäftigen sollte?
Überhaupt nicht. Also ich würde mal sagen, auch wir, jeder für sich und wir als Produktionsduo haben Schwerpunkte, wo wir von Anfang an wissen, wenn wir das und das erarbeiten, dann wird das Ziel sein, einen Film zu generieren oder ein Foto, weil Evid Christine schon auch gemerkt hat, wenn man quasi loszieht und sie irgendwie beide Tore offen halt, es passieren kann, dass man dann bei beiden nicht wirklich das Fruchtbarste rausholt.
Ja.
Also da würde ich schon sagen, dass das ganz wichtig ist. Beschäftigen logischerweise ja, also moderne Spiegelreflex liefern ein gutes Videosignal, dann passt das auch, dass man das mit einbaut. Aber jetzt weiß ich nicht, vielleicht sich selbst und seine Kunst zu forcieren und voranzubringen, schaut es nicht, wenn man sich fokussiert und konzentriert auf eins.
Was gibt es so für Projekte? Weil es zuerst gesagt hat, je nach Projekt oder je nach Anforderungen, wo es sagt, das ist ein reines Videothema, das ist ein reines Standbildthema oder vielleicht irgendwo eine Mischform, wenn es in Richtung Timelapse geht.
Also bei uns ist abhängig auch, was letzten Endes rauskommen soll. Wenn jetzt ein Magazin und von unseren Artikel verlangt, ist logischerweise Fotografie jetzt da der Schwerpunkt. Wenn das Produkt ins Fernsehen geht oder ganz klar Auftrag ist, beispielsweise bei uns von Nationalparks innerösterreichisch, Nationalparks Austria oder Nationalpark Theiertal, haben wir jetzt aktuell gerade Produktionen gemacht, wo das Produkt wirklich ein Film werden soll, dann ist da sozusagen auch der Beginn, ein Drehbuch zu schreiben und klar, dass wir in die Richtung gehen. Christine hat schon angesprochen, Projekte, die wir selbst initiieren. Da machen wir aktuell jetzt seit 2,5 Jahren eins über Großraubtiere in Mitteleuropa. Und da ist es eine Mischform. Also da sind wir selbst auch immer wieder offen, was sich halt für Möglichkeiten ergeben, dass wir losziehen und fotografieren oder dann filmen.
Vielleicht, wenn ich da ergänze, im Prinzip ab bei dem Projekt, das ist konkret jetzt ein Projekt, das sich um Braunbären bewegt, beziehungsweise es geht um Braunbären in Mitteleuropa. Und da haben wir jetzt sicher schon gute 2,5, 3 Jahre in Arbeit reingesteckt. Und der Hauptteil des bis dato erarbeiteten Materials ist fototechnischer Natur. Wir haben auch Filmmaterial erarbeitet, aber da gehen wir jetzt in die Phase, wo wir gezielt heuer auch mehr Filmisches erarbeiten wollen, eben weil es so schwer zu kombinieren ist. Wenn gerade beim Projekt, wo es um Raubtiere geht, wie in diesem Fall, und wir gezielt anspruchsvolles Fotomaterial erstellen wollen, wo wir mit Fotofallen kombiniert mit Spiegelreflexkameras gearbeitet haben und zum Teil noch arbeiten, da muss man sich einmal auf eine Sache konzentrieren, vor allem weil bis da einmal ein besonders gutes Foto entsteht, wirklich viel Zeit, Monate oder mitunter sogar mehr als ein Jahr oder 2 Jahre vergangen sind. Und insofern ist auch da bei uns quasi das Gute, dass wir das Projekt sowieso langfristig angelegt haben, aber zuerst einmal der Fotofokus verstärkt und jetzt gehen wir ein bisschen mehr in den Filmbereich. Das ist so eine Art, ja, wie eine Kurzdoku über das Ganze, das mehr von einem Reportageaspekt beleuchten soll.
Sehr cool. Vielleicht dort zwei Punkte. Einerseits eben dieser, genau wie wir uns quasi sozusagen kennengelernt haben. Wir sind ja am Druckfest zu dem Klei. Und der zweite, das ist dann im Anschluss, wie geht man dann quasi auf die Technik ein? Wie konzipiert man sowas, dass so ein Ding, also so eine Kamera oder das Fotofall im Allgemeinen so lang im Wald steht? Also Punkt 1, Druckfest in Zusammenarbeit mit Canon und Technicomp sind wir direkt bei Canon. Also ich mache eben so den Präsentationspart rund um Druck, Fotografie und so. Und ihr seid ja, also ihr stellt, oder was macht ihr dort? Sagen wir so.
Gut, wir präsentieren im Prinzip, was wir jetzt in den letzten Jahren so erarbeitet haben, beziehungsweise im Konkreten gibt es jetzt eine Kooperation mit Canon, wo wir einige unserer Bilder, die im Zuge des Bärenprojektes entstanden sind, in eine Ausstellung, in eine Outdoor-Ausstellung überführen. Und Canon druckt uns diese Ausstellung und mit einem neuen Druckverfahren, nämlich einem speziellen. Und das wollen wir dort präsentieren und wir begleiten auch die ganze Entstehungsgeschichte von Probedrucken über den effektiven Druck bis hin zum Ausstellen mit einem kurzen Film und der soll auch dort gezeigt dann werden.
Und das, jetzt habt ihr ja schon gesagt, so speziell Outdoor, das heißt dann, man kann die Bärenfotos in der Wild auch richtig sehen.
Ja, genau. Also die sieht man dann konkret ab Mitte April im Gesäuse und zwar in Admont. Im Park, die Eichelau, also für alle Lokalen, denen wird das was sagen. Das heißt, draußen findet man die Bilder in ja, 2 Meter Größe, also Lebensgröße, und sollen so ein bisschen das Gefühl vermitteln, dass man wirklich nah dran ist und dass man sich unter Anführungszeichen ein bisschen in dem Lebensraum des Tieres bewegt, sozusagen im Wald, auch wenn es jetzt nur sagen wir, ein Park aus allerdings schönen alten Eichen ist in Admont.
Sehr cool. Genau, und jetzt quasi zu dem Technischen, wie geht man das ran, wie fotografiert man Bären? Ich meine, wir haben es ja schon gesagt, ich bin ja seit 10 Jahren in der Stadt, als Städter, Stell mir so vor, einen Bären sieht man im Zoo, wenn überhaupt. Inwieweit ist so das Thema Natur oder Rückgewinnung der Lebensräume, inwieweit ist das? Was ist möglich, dass man, keine Ahnung, einen Wolf, einen Bären, einen Luchs in Österreich irgendwo in der Freiheit sieht?
Also ja, theoretisch, praktisch schon. Vielleicht auch gleich als Naturschutzfotografen, als die wir uns definieren, auch der Wunsch, ja, wäre doch schön, wenn es nur realistischer werden würde in Zukunft. Lebensraum hätten wir genug. Bären fotografieren in Österreich, würde ich sagen, ist unmöglich, ist nichts, aber extrem schwierig. Also wir haben die meisten Aufnahmen in Slowenien gemacht, jetzt nicht allzu weit weg, aber trotzdem halt mit mehr Bären, die es dort gibt, ist es einfach realistischer. Wolf und Luchs. Luchs beispielsweise ist auch ein Teil des Projekts über die Großraubtiere von uns. Die fotografieren wir im Nationalpark Kalkalpen in Oberösterreich. Und Wolf wird sich noch zeigen in Zukunft, dann je nachdem, wie sich die Bestandsentwicklung in Österreich dann sozusagen weiter vollzieht. Aber technisch gesehen schaut es immer so aus, egal ob Luchs oder Bär. Wir haben halt, ist unsere eigene Arbeitsweise, den Ansatz, dass wir immer ganz gern nahe dran sind. Deswegen arbeiten wir mit sogenannten Fotofallen. Das heißt, Spiegelreflex arbeitet mit Infrarot oder also Infrarotauslösern oder Bewegungsmeldern, während wir gar nicht dort sind. Und das Tier löst sich selbst im Selfie-Modus sozusagen aus.
Hier, eine Fotobox.
Bei der Fotobox, genau, ja. Setzt aber voraus, dass man natürlich zum einen weiß, dass dort das jeweilige Tier gibt, das man gern fotografieren möchte. Das heißt, es gibt im Vorfeld von uns immer Recherche und Kontaktaufnahme mit, in der Regel sind es Wissenschaftler, die halt wissen, was, wo, wann abgeht. Und dann kommen wir ins Spiel und generieren ein Foto mehr oder weniger im Kopf, weil das Tier ist ja zu dem Zeitpunkt, wo wir die Kamera einrichten, nicht da. Das heißt, wir suchen nach Bildwechseln oder Stellen, wo halt beispielsweise der Bär jetzt gar nicht auskann, wenn er dort geht, also irgendwelche Abhänge, Fels, Rücken oder ähnliches, wo halt kleinere Pfade zur Verfügung stehen. Dann setzt man Kamera mit Spiegelreflex, also mit Weitwinkelobjektiv, an einer günstigen Stelle, positionieren den Auslöser und dann auch noch Kunstlicht, weil die meisten Tiere sind halt nachtaktiv. Das heißt, wir arbeiten mit zwei, drei Blitzen in Kombination und dann gilt halt zu warten. Deswegen hat Christine vorhin auch gesagt, dass es mitunter Wochen, Monate, Jahre dauern kann, bis ein Foto entsteht. Das haben wir dann auch gefällt.
Ist also zwei Fragen, wie macht das mit Strom? Und geht's da jedes Mal hin? Oder ist es so, dass irgendwie benachrichtigt kriegt per Push oder so jetzt Foto?
Ja, man, selbst wenn wir Benachrichtigung kriegen würden, dann hilft es uns eigentlich auch nicht so viel, weil bis wir an den Stellen sind, wo die Fotofallen aufgehängt sind, brauchen wir gut und gern einen Tag mal mit Anreise und effektiven dorthin gehen. Das heißt, konkret ist es so, dass wir mit einem System arbeiten, das uns ermöglicht, dass die Fotofallen bis zum halben Jahr, je nach Modell, autark im Felde stehen können. In der Regel sind wir allerdings bestrebt, dass man, sagen wir mal, einmal im Monat oder alle 2 Monate, hängt immer davon ab, wie auch wir, wie flexibel wir sind und wie wir es machen können und wie viele Fotofallen im Felde sind, dass wir es quasi in kürzeren Zeiträumen kontrollieren. Einfach weil das ist halt auch das, was bei der Fotofallenfotografie immer mitschwingt. Die Ergebnisse, so cool sie sind, wenn sie gelingen, sind meistens recht schwer erarbeitet und es gibt unzählige Dinge, die schieflaufen können. Das können eben sein, wir haben alles Mögliche schon gehabt, durchgebissene Kabel von irgendwelchen Waldmäusen oder Mardern bis hin zu eingefrorenen Gerätschaften oder die Akkus sind vielleicht frühzeitig leer geworden, wobei die oft das geringste Problem sind. Gerade die
Okay.
Kameraakkus, die fallen dann immer in einen Schlafmodus wieder und wenn nur hier und da ein Tier den Auslöser betätigt sozusagen, dann kann das auch über 3, 4 Monate zum Beispiel gehen, dass die Kameraakkus halten.
Also vielleicht da nur kurz zur Technik oder Kameratechnik. Wir nutzen herkömmliche Spiegelreflexkameras, Blitze und die Auslöser, alles mit wieder aufladbaren Batterien. Also keine anderen Tipps, Tricks oder Geheimnisse. Und wenn das System einschläft, im Outdoor-Gebrauch, hat Christine ja gesagt, kann es mitunter 3, 4, 5, 6 Monate im Standby-Modus bleiben. Man muss aber auch bedenken, dass bei uns, wenn nichts passiert, auch nichts passiert. Also das heißt, die Kamera kann dann mitunter mal wochenlang einfach im Standby-Modus bleiben und daher gibt es ja auch die lange Standby-Zeit.
Okay,
Ja,
perfekt.
aktuell ist übrigens eine Kamera noch immer mehr oder weniger unzugänglich. Die ist wahrscheinlich unter einer 1 Meter dicken Schneedecke verborgen. Auch das kommt vor. Aber im Endeffekt, wenn es gut isoliert ist durch den Schnee, passiert eigentlich weniger, wie wenn es exponiert ist und es ist extrem kalt und sind harsche Temperaturen.
Wie ist da, wenn ihr raufgeht zum Schauen, wenn du hinterlässt ja Spuren, ob das jetzt Geruchsmarken oder was auch immer sind, ist es was, was die Tiere stört oder gewöhnen sie sich dran?
Stört es im Prinzip nicht. Also wenn es, bleiben wir beim Beispiel Luchs, wo man ausschließlich mit Fotofallen arbeiten, weil wir halt auch durch Ansitzen oder Pirschen in Luchs nicht aufstöbern könnten. Dem ist das eigentlich egal. Beim Bär ist es so, dass der Geruch schon eine Rolle spielt, logisch. Zum einen kann es Bären geben, die halt durch einen Menschengeruch, der einfach an unsere Kameras, muss aber dazu sagen, die Kameras sind halt in so Pellicases, also in so Wasser wie in stoßfesten Kisten logischerweise verpackt, jetzt auch noch was riechen, meist nur uns oder halt menschlich. Jetzt kann es Bären geben, die da sicher einen Bogen drum machen, gleichzeitig aber auch Tiere, die genau deswegen neugierig werden. Und so kann man also auch mit dem Geruch ganz gut spielen. Vielleicht auch nur ganz allgemein, wenn wir Tiere fotografieren, sind wir beide gar nicht so die Vertreter von, wir müssen unsichtbar und im Verborgenen agieren, weil die letzten Jahre und die Erfahrung mit egal welchen Tieren auch immer gezeigt hat, dass das Gegenüber, das die aktiv wahrnimmt, dann auch die spannendsten Fotos liefert. Also gerade Interaktionen, ob es Bären sind oder Alligatoren oder was auch immer, mit Tieren, die einen aktiv wahrnehmen, sind weitaus spannender, als wenn man da sozusagen als Stalker irgendwo im versteckten Wald lauert.
Es ist halt immer davon abhängig, ob das Individuum das zulässt oder nicht. Also es ist wirklich so ein sich herantasten und auch so ein bisschen einfühlen gegenseitig, mit welchem Tier unter Anführungszeichen kann man arbeiten. Und auch das Gegenüber merkt dann irgendwie, okay, dass derjenige, Fotograf oder wie auch immer, dieses Wesen will mir nichts anhaben. Also das funktioniert mit mir auch ganz gut.
Ja, weil gerade jetzt bin ich bei dir, Marc, auf deiner About-Seiten, wo du da mehr oder weniger einen halben Meter neben einem Alligator oder Krokodil bist. Ich meine, das stelle ich mir jetzt eher spannend vor, oder?
Ist spannend, aber ist letzten Endes nur eine Momentaufnahme. Und wenn man die Geschichte dazu kennt und weiß, dass Christine und ich da mit unter 3, 4, 5 Stunden in Zeitlupe agieren und dem Alligator immer wieder die Chance geben, dass er einfach abtaucht oder wegschwimmt, ist das sozusagen weiß ich nicht, der finale Moment, wo dann das wirklich spannende Foto entsteht, aber davor ausreichend Zeit für jedes Tier immer zur Verfügung steht, dass das auch die Flucht ergreifen könnte, wenn es nicht mit uns arbeiten will, sozusagen.
Oder auch wir die Flucht
Oder
ergreifen
auch wir.
könnten.
Ja, das gibt es so Momente, wo man sich denkt, so, ah, das war jetzt zu knapp, oder weil es euch Zeit lost, oder euch und eurem Partner, also dem Tier vor der Kamera, ist das Risiko unter Anführungszeichen abzuschätzen, oder?
Ja, man absolut. Ich muss jetzt bei dem zu knapp oder ist das jetzt eventuell ein wenig zu nahe, muss ich an ein Erlebnis denken, das sozusagen in der Hitze des Gefechtes passiert ist. Das war mit Moschusochsen beim Fotografieren in Mittelnorwegen. Und in dem Fall waren wir so vertieft ins Fotografieren, dass ich im Endeffekt dann einmal übersehen habe, dass ich sozusagen in der Zugrichtung der Moschusochsen auf einmal gelandet bin. Und in dem Fall ist es sozusagen ungünstig, wenn man sich positioniert, auch wenn das jetzt kein fleischfressendes Tier ist, aber nichtsdestotrotz ist es ein großes Tier, das wie jedes Tier, wenn es erschreckt wird oder irgendwie überrascht wird, dann möglicherweise auf eine Art und Weise agiert, die für mich ungesund wäre dann in dem Fall. Aber letzten Endes muss ich sagen, die wenigen Begegnungen, die so nah waren, die 2 Moschusochsen ganz konkret, die waren dann 2 Meter von mir entfernt, die waren eher, muss ich sagen, extrem spannend. Also da war das, solange man sich ruhig verhält und keine ruckartigen Bewegungen macht, sollte auch das Tier sich nicht irgendwie angegriffen oder in die Enge gedrängt fühlen. Und so war das eher ein Moment unglaublicher Neugier und Spannung. Letzten Endes haben sie sogar neben mir zu fressen angefangen. Da habe ich dann das Gefühl gehabt, jetzt könnte es langsam ein bisschen weitergehen. Aber irrsinnig spannend. Genauso auch wie eine Situation mit Alligatoren. Also ich bin einmal für ein Foto abgetaucht, sodass ein Alligator über mir drüber hinweg schwimmen konnte. Also das ist jetzt die Kurzfassung von dem Ganzen.
Ja.
Und da fragen sich auch viele, wieso, wozu. Aber letzten Endes war das auch einer der faszinierendsten Momente und sind aber auch Dinge, die man, sagen wir mal, gezielt so herbeiführt oder anpeilt, nur wenn man sich auch damit wohlfühlt. Und das ist so die Grundvoraussetzung.
Gern vielleicht auch nur mal auf deine Frage einzugehen, ob das kalkulierbar ist oder ob man da abschätzen kann, was ist. Jein, also natürlich ist ein Tier immer unberechenbar. Man kann nicht reinschauen, man kann nicht kommunizieren, aber eben gerade die Zeit, also ich würde wirklich sagen, das Mittel zum oder das Rezept zum Erfolg bei den Nahaufnahmen mit Weitwinkel oder da mit dem Alligator, mit dem Fischei, also wo man wirklich 15, 20 Zentimeter weg sein muss, liegt in der Zeit. Die Zeit, die man selbst hat, um abzuschätzen, zu beobachten, und die Zeit, die das Tier hat, um dasselbe zu tun.
Cool. Und jetzt kommt man vielleicht auch so, kann man es quasi weiterspinnen. Die Idee, die Zeit, und wir wissen ja, Zeit ist Geld. Legt das, also sind solche Projekte dann auch so angelegt, dass die Zeit habt? Oder ist es manchmal so, dass der Kunde sagt, ja, es ist halt der und der Budgetrahmen und schaut so, dass in, keine Ahnung, einer Woche das Beste macht's?
Ja, beides. Also gibt Deadlines, die man einhalten müssen, wo es halt dann einfach nicht geht und man nicht immer so in die Tiefe gehen kann. Und ich würde aber sagen, so das Alligator-Foto, das du da angesprochen hast, und viele der Bärenfotos, auch wenn das ein Projekt ist, das finanziell gestützt ist, sind, weiß ich nicht, wie ich sagen soll, eine Herzenssache oder eine Leidenschaft. Und dann bleibt man halt vielleicht trotzdem länger.
Also wir zählen nicht alle Stunden. Ich glaube, wenn ich alle Stunden zusammenrechnen würde, die für bestimmte Projekte investiert werden, wäre das doch ein großer Arbeitsaufwand. Ja. Aber die Frage ist immer eben am Ende des Tages, wofür macht man das? Und das ist vielleicht auch eine der Kernsachen. Also wir fotografieren jetzt nicht einfach per Zufall Tiere und Naturschutz oder Naturthemen, sondern es ist uns immer Anliegen und begleitet uns seit dem Studium und ist für uns was ganz Wesentliches, dass sozusagen das Foto und der Film eine Möglichkeit sind, spannende Inhalte oder Wichtiges aus der Natur zu kommunizieren. Und zwar nicht nur jetzt für eine kleine, erlauchte Gemeinschaft sozusagen, sondern für ein möglichst breites Publikum.
Und dann würde ich sagen, ist das Ganze, die ganze Thematik auch eben Leidenschaft und Hobby. Und dann, so wie beim Alligator, dann nimmt man sich die Zeit, dass das gelingen kann, weil man ja eine Vision hat, ist ja ein Foto im Kopf, das im besten Fall entstehen sollte. Und dann wird da so lange dran gearbeitet, bis klar ist, ob es geht oder ob es nicht geht. Und wenn es möglich ist, dann spielt die Deadline keine Rolle.
Sehr fein. Wie schaut es da aus von den Sachen? Jetzt hast du gesagt, du hast so Fischei und Alligator im Wasser, also wasserdichtes Gehäuse muss auch dabei sein. Dann vielleicht noch Kamera-Equipment mit, falls man im Bewegtbild und Standbild machen will, außer man macht es jetzt mit der gleichen Kamera. Wie schaut da so eine Packliste aus, wenn man sagt, ihr habt jetzt einen Universum-Auftrag für, oder vielleicht habt ihr irgendeinen konkreten Universum-Auftrag oder was auch immer, was jetzt so ein wenig, was uns mitnehmen könnt.
Ja, konkret Multimedia-Produktionen für Nationalparks. Da kommt wirklich alles mit. Also jetzt einmal die Fotorucksäcke pro Person gefüllt mit je zwei Gehäusen Spiegelreflexkameras, Objektive von eben Fischei für Unterwasseraufnahmen bis hin zu Tele für Tier und dazwischen alles, also Weitwinkel 24-70 Grad. Christine, vielleicht kann dann nachher noch was ausführen als mit Reportagefokus und Porträt, 85 mm Festbrennweiten für Porträts, Blitze, Funkauslöser für die Blitze, Kameraschiene, also so ein tolles System. Was haben wir nur alles
Drohnen.
mit? Die Drohne haben wir auch noch mit, Unterwassergehäuse plus je zwei Blitze. Und ja, kommt schon was zusammen. Also wenn es eine Flugreise ist, dann wird das Zusatzgepäck eigentlich immer schon mal vorab mitgebucht, weil dann gibt es einen ganzen Koffer nur mit Technik. Und zusätzlich halt, was man eigentlich immer ein bisschen übersieht, die ganzen Ladegeräte,
Ja.
Kabel, Verbindungen, Ersatzakkus und das allein sind immer schon kiloweise nur Technik, die man da mitschleppt und quasi im Felde ja gar nicht braucht, aber halt dann je nachdem im Basecamp sozusagen.
Ist es jetzt so, dass man sich manchmal denkt, oder ist es so, dass man sie, ja, na doch, ist es nicht manchmal so, dass man sich denkt, ich nehme einfach viel zu viel Zeug mit und brauche es nicht, oder ist es irgendwie so, ich habe alles mit, also verwende es auch?
Na, also ich glaube, wir brauchen immer irgendwie alles. Also es ist dann eher schon so, gerade bei Flugreisen, dass man sich überlegt, wo kann ich noch zwei Laibeln einsparen, um noch das eine oder andere unterzubringen. Und speziell, wenn man mit Fotofallensystemen arbeitet, kommt sehr schnell sehr viel zusammen und man braucht einfach alle Bestandteile dabei. Und vor allem, was ja immer wieder passieren kann, ist, dass bestimmtes Material entweder eben kaputt wird oder dass wirklich einmal was abhanden in dem Sinne nicht kommt, aber von Tieren, sagen wir mal, beeinträchtigt wird.
Ja.
Also vielleicht da nur als ganz Beispiel, wir haben ähnlich wie ein Baumarkt jedes Jahr zum Jahresende eine Inventur, wo also alles an Kabel, Steckverbindungen, Blitzschuhen bis hin zu Objektiven und Co. einmal inspiziert wird, wieder aufgestockt wird. Und gerade eben bei den Fotofallen ist es so, dass eben dann nur die wasserfesten Kisten dazukommen, etwaiges Verpackungsmaterial selbst einfach nur oft passt, um die ganzen Dinge zu tarnen mit Fichtenzweigen und solche Sachen, das muss immer mit dem Gepäck sein, plus Hammer, Säge, Holzblöcke, also das schaut immer ganz skurril aus, wenn man da ausguckt, wenn man eben so ein bisschen als Handwerker und Fotograf Filmer ist oder so.
Cool. Also so, ich sage mal, das kleine Gepäck ist irgendwie nicht drin bei euch.
Wenn wir auf Urlaub fliegen, dann schon. Also wenn wir privat auf Urlaub fliegen, haben wir das kleine schwarze Fotorucksäckchen. Aber sonst eher immer Großgepäck.
Sonst immer groß, cool. Genau, vielleicht das 2470er, was ist da für dich so der Reiz dabei?
Ja, der Reiz ist, dass man die naturfotografischen Aspekte oder gezielt die Tier- und Naturaufnahmen ergänzt durch Reportageaufnahmen. Und dass man die Flexibilität hat, dass man nicht jetzt, wenn es jetzt gezielt, wenn man auf Porträtjagd ist, ist was anderes, aber wenn man jetzt ein bisschen Flexibilität haben will, weil eben gerade man begleitet einen Wissenschaftler oder es wird zum Beispiel bei einer Jagd, man versucht da Motive einzufangen mit eben der Notwendigkeit, ein bisschen mit der Brennweite zu variieren, dann liegt man mit dem oder ist man mit dem Objektiv eigentlich ganz gut bedient. Also 24-70, 24 bis 105 mm, das sind so die, sagen wir mal, idealen Brennweiten. Reportagefotografie. Und gehört bei unserer Arbeit eben auch dazu, einfach weil dieser Konnex zum Menschen, dass man auch sieht, immer wie wir mit der Natur in Verbindung stehen oder wo es Überlappungspunkte gibt, ob das jetzt für Menschen beruflich ist oder als Hobby, weil sie in der Natur unterwegs sind, oder auch wo es Konflikte eben gibt, weil es eben ganz was Wesentliches ist, dass man das mitdokumentieren und mitkommunizieren kann.
Ist da, was du jetzt auch gerade gesagt hast, so die Verbindung Mensch-Natur, ist das sowas, wo man nicht irgendwie ein bisschen traurig wird, wenn man in dem Gebiet so drinnen steckt?
Nein, eigentlich gar nicht. Also was ich persönlich kenne, ist manchmal das Feststellen, dass es gewisse Strukturen gibt, die sehr starr sind oder vielleicht auch einfach sehr starr erscheinen mögen. Und das ist manchmal ein bisschen schwierig, einfach, dass man das Gefühl hat, quasi wie gegen, als ob man im Kampf gegen Windmühlen wäre, unter Anführungszeichen. Aber letzten Endes, sonst würden wir die Arbeit nicht machen, sehen wir oder sehe ich das so, dass es wirklich nur funktioniert, indem man kontinuierlich daran arbeitet, dass uns das was angeht und dass das für alle ein Thema ist und dass Natur etwas ganz Fundamentales ist, das nicht einfach nur in einem Nebenpunkt abgehandelt werden sollte oder dürfte. Und insofern ist das Motivation, dass man da weiterarbeitet. Und natürlich hat man, sagen wir mal, mit Schwierigkeiten zu tun, in dem Sinn, dass einfach Natur in erster Linie immer ein bisschen hinten angesiedelt ist, aber genau das würde man ja gerne ändern.
Ja, und ich glaube, man darf auch nicht außer Acht lassen, wenn man als Naturtierfotograf in Europa tätig ist und viele Projekte und Ideen von uns sind halt Europa lokalisiert, dass im Positiven wie im Negativen der Mensch immer dazugehört. Also Beispiel, wir haben jetzt im Herbst letzten Jahres an den UNESCO-Naturerbe geschützten oder deklarierten Urwäldern im Nationalpark Heukalpen fotografiert und dann geht man in einem Urwald in Zentraleuropa und den gibt es auch nur, weil sie Leute dafür eingesetzt haben. Ja. Also es gibt ja immer wieder Abwusen.
Und vielleicht, was auch für uns immer total motivierend ist, wenn man den Blick über den großen Teich macht, und wir sind nämlich relativ viel in den USA, vor allem in Florida unterwegs, in den Everglades zum Fotografieren. Und waren da das letzte Mal, jetzt glaube ich über ein Jahr oder sowas her, auch involviert in eine Meeresschildkrötenfreilassung. Und das war so extrem spannend, weil das dort ganz anders abläuft als bei uns. So eine Freilassung, also die war verletzt und ist gepflegt worden in einer Station und ist dann an einem bestimmten festgesetzten Termin, zu dem hunderte von Leute erschienen sind, wieder freigelassen worden unter Jubel der gesamten Anwesenden. Und das ist richtig gefeiert worden. Und das, finde ich, ist so etwas, von dem man zehren kann und das man so ein bisschen als Beispiel auch zu uns nach Europa rüberholen könnte oder sollte. Weil meistens das bei uns noch immer so ist, dass man versucht, alles, was naturschutztechnisch abläuft, so ein bisschen unter Verschluss zu halten oder hinter vorgehaltener Hand. um zum einen sozusagen auch nicht Angriffsfläche für, sagen wir mal, mögliche negative Impulse zu sein, die dann wieder den Naturschutz untergraben könnten, und zum anderen, um vielleicht auch sein Süppchen zu kochen. Aber ich glaube, um erfolgreich Naturschutz zu betreiben, oder wir beide sind der Ansicht, muss man das auch kommunizieren und muss man zeigen, was es großartige Arbeiten gibt.
Cool. Also
Ja.
Nachholbedarf in oder Umdenken in Europa.
Ich meine, man muss schon sagen, es gibt vieles, was in Europa gut funktioniert, und es wird enorm viel Naturschutzarbeit gemacht auch. Aber ich glaube, gerade in der Kommunikation kann man noch so viel machen, weil wir immer wieder feststellen, zumal auch nachdem es jetzt, sagen wir mal, dieses Profil, Berufsprofil Naturschutzfotograf oder Filmer, als dass wir uns deklarieren, nicht so ausgeweitet gibt in Europa, besteht da immer noch Bedarf, dass man in dem Feld aktiver wird und dass man all das, was an guter Arbeit passiert, dass man das auch stärker in die Medien bringt. Und wenn es stärker präsent ist, dann wird automatisch auch wieder das für den Einzelnen im Alltag was Wesentlicheres, dass man sich darüber Gedanken macht, ist es denn sinnvoll und wertvoll, dass wir dieses oder jenes Tier bei uns haben, oder unter Anführungszeichen, wer sind wir, dass wir sozusagen das Gegenteil uns herausnehmen können und sagen können, du hast meine
Ich meine,
Lebensberechtigung
dort vielleicht so
sozusagen.
die ketzerische Frage, so die Bären dann ja nur die ganzen Schaf umbringen. Damals noch weg, oder?
Ja, also da vielleicht nur kurz, dann übergebe ich mal den Marc, der hat da, glaube ich, ein paar Inputs. Es gibt natürlich die ganz krassen Ansichten, und die liegen am extremen Rand und sagen, wozu brauche ich so ein Tier überhaupt? Das gibt mir überhaupt nichts, davon habe ich keinen Nutzen. Also das sind die rein wirtschaftlich orientierten Ansätze in puncto Natur. Und dann gibt es halt die ganz anderen, die sagen, um jeden Preis brauche ich das Tier. Und irgendwo müssen wir aber in Europa so das Mittelmaß finden, dass wir sagen, wir leben mit diesen Tieren, und es gibt nämlich eine ganze Anzahl von Lösungen, wie man damit umgehen müsste. Das Einzige, was fehlt, ist die Bereitschaft und die Toleranz, das auch umzusetzen im Endeffekt.
Ja, vielleicht auch, um das Ganze jetzt vielleicht gar nicht so naturphilosophisch zu beantworten, sondern auch wieder ein bisschen aus der Praxis, was da unheimlich spannend ist, genau auf solche Fragen bezogen, wie das du stellst. Die tauchen halt im Zuge von so einer Recherche für ein Projekt auf. Also die Motivation ist vielleicht ganz anderer Natur, Bären zu dokumentieren und quasi einfach das persönliche Erlebnis mit dem Bär irgendwie in Bild und Film zu bannen. Dann kommt schon mal dazu die Problematik mit Jagd und Landwirtschaft und Nutztierhaltung. Und irgendwann taucht vielleicht sogar so eine Art investigativer Journalismus auf. Und dann ist man halt auch als Fotograf und Filmer da gefragt, dass man auch wirklich da die ganzen Stilrichtungen adäquat umsetzt. Also das finde ich spannend an der Thematik. Das Thema an sich, wir haben beide Naturschutz studiert, also das ist auch was, was uns sowieso interessiert, aber eben auch aus dem Fachlichen, dass wir da irgendwie in unserer jetzigen Tätigkeit ja nicht als Ökologen, sondern als Fotografen und Filmer eine Verantwortung tragen, um die Information dann auch spannend im Bild festzuhalten und gekonnt umsetzen. Und da ist irgendwie das schon spannend, wann sie eben solche Fragen auftauchen und plötzlich ist man als Wildlife-Fotograf gefragt, weiß ich nicht, slowenische Bärenjagd mit zu dokumentieren oder am Osttiroler Schafhirten gegenüberstehen und den zu dokumentieren, wie er halt sein Leid klagt. Und das ist auch fachlich extrem spannend. Vielfältig, sagen wir so.
Ist das jetzt so, dass jetzt, also jetzt habt ihr, jetzt habt ihr aus der Biologie und aus dem Studium oder eben gleichzeitig zur Fotografie, hast eben du Biologie und Studium, also Biologie studiert, ist jetzt so, dass, oder andersrum, wie habt ihr denn die klassische Dramaturgie des Films, habt ihr euch da irgendwas angeeignet oder ist es sowas, was einfach kommt aus den Erfahrungen?
Da hat es an der Uni auch Kurse gegeben, wie wissenschaftlicher Film und so, wo man da schon Einblick kriegt, kann ich mich nur erinnern, obwohl ich mich am Namen nicht erinnert, dass damals auch Filmer von Universum da war und den Kurs in einem Semester begleitet hat und da quasi aus der Praxis was erzählt hat. Also da haben wir wohl auch geschaut, dass wir fachlich ein bisschen ein Fundament uns aneignen. Aber kommt auch vieles einfach sozusagen vom Gebären einer Idee heraus, dass man sich damit beschäftigt. Und ich würde sagen, auch wenn wir jetzt beide beruflich im Jahr nichts anderes dann, wie uns mit dem beschäftigen, endet der Lernprozess nie. Also man greift halt immer wieder Aspekte auf, und sei es auch jetzt zum Beispiel gerade bei der Fotografie, Technik, mit Blitz und Licht setzen, dass man Aspekte aufgreift aus der Werbung oder aus der Tourismusfotografie oder so und sie da bildet und halt immer wieder schaut, auch was sozusagen im positiven Sinne die Konkurrenz macht oder wie man es auch gestalten kann, dass man da gar nicht jetzt so als sturer Tierfotograf dann den Horizont künstlich einigen.
Ist irgendwas, was sagt, es hat sich so das klassische Tierfoto irgendwie verändert von, keine Ahnung, Katalogfoto zu nah dran oder ist das irgendwie je nach Fotograf unterschiedlich?
Also ich glaube, die klassischen Tierfotos, die wird es immer geben und die werden ja immer Bestand haben. Aber es gibt natürlich Weiterentwicklungen, ganz definitiv. Und vor allem gerade in Richtung dieses nahe Dranseins, was ja mit Fotofallen, Spiegelreflex und Weitwinkelkombination umsetzbar ist, dass man das Tier sozusagen in seinem Lebensraum zeigt. Also da merkt man schon, dass da auch einige Fotografen sich damit beschäftigen, weil es gerade, wenn man in Richtung Naturschutzkommunikation geht, wertvolle Inputs liefert, beziehungsweise wertvolle ergänzende Informationen. Gerade auch, wenn man zeigen will, vielleicht, das ist so auch im Punkto Bärenprojekt unser Anspruch, dass man mit einem Bild möglichst vielleicht die ganze Geschichte erzählen kann. Sozusagen, es gibt da Bilder, wo man Bär in einer Ortschaft sieht oder vor den Lichtern des Dorfs und mit dem kommunizieren kann, dass die Tiere unter uns sind, unter Anführungszeichen, dass das aber gleichzeitig auch in einer Gegend ist, wo es im Großen und Ganzen keine gröberen Schwierigkeiten gibt. Also dieses Miteinander ist sozusagen möglich und das kann man mit der Form von Tierfotografie eher kommunizieren, als jetzt sagen mit einem klassischen, freigestellten, schönen Bild, das trotzdem immer seine Berechtigung haben wird.
Ja, wobei ich schon finde, dass die Tierfotografie, wenn man die über Jahrzehnte jetzt mittlerweile beobachtet, so immer wieder Trends unterliegt, wie glaube ich jede Form der Öffentlichkeits, weiß ich nicht, wie ich sagen soll, Präsentation. Also jetzt die Internetforen zu Beginn, weiß ich nur, Anfang oder Ende 90er, Anfang 2000er, die haben dazu geführt, dass halt extrem viel ästhetische Porträts aufgenommen worden sind. Freigestellt, Offenblende, also halt nicht starke Objektive in der Tierfotografie zum Einsatz gekommen sind. In den letzten Jahren, glaube ich, kann man so ein bisschen die Tendenz hin zum Makro und arbeiten auch wiederum da mit so Lichtreflexionen, Gegenlichtaufnahmen und so feststellen, wo also, glaube ich, schon immer wieder so wellenartig bestimmte Themenbereiche und ästhetische Ansätze in der Tier- und Naturfotografie zum, sagen wir, nennen wir es Trend werden und dann löst sich das wieder ab und wird wieder abgelöst eben durch, weiß ich nicht, mehr Actionaufnahmen oder lange Brennweiten-Einsatz. Also da gibt es immer so ein paar Trends.
Und im Bewegtbild kann man da was sagen? Dass irgendwie die Geschichte schneller erzählt wird mit mehr Schnitten oder wie auch immer?
Ja, also konkret ist es sicher so, dass es eine Tendenz gibt, die Dinge lebhafter zu gestalten. Also die klassische Herangehensweise an einen Naturfilm ist ja, dass es den Sprecher aus dem Off gibt und sozusagen einfach schön erzählte Informationen. Und immer mehr aber geht es in die Richtung, dass man sich selbst als sozusagen Naturreporter oder sich selbst als Filmer mit integriert und den eigenen Prozess beziehungsweise vor allem das eigene Erleben mit einbaut. Also eine viel, sage ich mal, nahbarere und unmittelbarere Dokumentation wählt und das Ganze auch natürlich verstärkt aufpeppt in Richtung mit Timelapse, Zeitraffer zu arbeiten, mit Schienenfahrten. Das heißt, das bewegte Bild wird in gewisser Weise immer anspruchsvoller und immer auch zeitgerechter, sodass sozusagen in kürzerer Zeit mehr Information auf, sagen wir, relativ peppige Art und Weise drüber gebracht wird.
Ist das schon und ich so glaube, dass die Story, Entschuldigung, dass die Story generell sich gewandelt hat, weg von diesen, wenn ich da zurückdenke, weiß ich nicht, vielleicht 15 Jahre oder wie auch immer, wo mich das so richtig begeistert hat als Jugendlicher, dann war immer Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Okay. Also eine Naturgeschichte irgendwie immer aufgebaut worden über einen logischen Handlungsstrang, der sich halt irgendwie rund um die Jahreszeiten dreht hat oder rund um das Gebären der Jungen oder was auch immer. Und heutzutage, glaube ich, wird eine Geschichte einfach komplexer. Und die Komplexität wird auch wiederum durchs komplexere Bild getragen. Also Zeitraffer, Makro, Drohne, Schuss gegen Schuss, Löwe und Gazelle, die schauen sich heutzutage im modernen Tierfilm auch gegenseitig und man kriegt als Betrachter sozusagen das Gefühl, man ist auch noch mittendrin. Und früher war das vielleicht alles irgendwie eine Erzählebene und einfacheres Bild, einfache Storyline und Storytelling.
Ist da jetzt also die Anforderung an, ich sage mal, so kurze Häppchen, sagt jetzt irgendwie so der Naturpark, hey, wir brauchen jetzt aber auch die klassischen 30-Sekunden-Häppchen für Facebook. Geht man da hin und schneidet die noch aus dem Material raus oder nimmt man extra für sowas auch schon auf?
Ja, also besteht auf jeden Fall der Bedarf danach. Und würde sagen, also wir konzipieren das vorab. Wir überlegen uns da schon, weil auch wiederum der Infowert oder der Unterhaltungswert von so einem kurzen Häppchen, finde ich, lebt von der Qualität des Häppchens. Und jetzt so ein Schnipsel rausschneiden, natürlich tun wir das auch. Und oft ist halt bei einer, weiß ich nicht, wenn eine 10-minütige Produktion das Ziel war und dann will man die irgendwie promoten im Vorfeld, dann schneiden wir halt da auch raus. Aber bei uns ist es oft auch mal so, dass wir dann ganz gezielt uns eben gerade mit den Stilmitteln, Zeitraffer, Unterwasserfilm und so ganz kurze, prägnante, aber treffende Szenen überlegen, die man dann einfacher abfilmt, weil sonst ist es eh oft so, dass man in einem Rohschnitt, in einer Unmenge an Rohschnittmaterial sozusagen herumsucht und schnipselt und da ist oft ganz, ganz praktisch. Gerade jetzt würde ich mal sagen, für so einen multimedialen Zugang, Film, Foto für Facebook, Blog und Co. aufbereitet, dass man vorab schon viel konkreter feststellt, woran man arbeitet.
Cool. Jetzt habe ich zwei Themengebiete, die mir jetzt aufgefallen sind. Das erste geht so quasi vor das, was wir jetzt gerade gesagt haben, so was sehr spannend ist, man, ich habe gesagt, als Filmer bringt man sich jetzt viel mehr selbst da ein. Ist das irgendwie mit dem, ich sage mal, mit Stories, also ob es jetzt Snapchat oder Instagram Stories irgendwie so aufgekommen ist, hat das damit so irgendwie weg, also ist das damit ein wenig weggegangen? Das ist so das erste Themenkomplex. Und der zweite ist mir gerade entfallen, reden wir mal über den.
Über den.
Ja.
Also ich bin mir sicher, dass diese Form von Kommunikation, diese neuen Social Media Möglichkeiten, wo man sich wo die davon leben, dass man sich selbst präsentiert, dass die auch einen Einfluss in das nehmen. Einfach weil das Publikum, das das konsumiert, in der Regel, sagen wir, eher ein jugendlicheres Publikum ist, wobei ich das jetzt nicht ausschließen will. Also es hängt sicher davon ab, wie technikaffin, sage ich mal, oder wie Social Media affin man ist. Und dann geht es auch im höhere Alter. Aber ich sage mal, der größte Anteil ist sicher im jugendlichen Segment. Und da kann es sich eben, oder es ist vielleicht auch so eine koevolutionäre Entwicklung, dass sich bestimmte Filme auch dessen bedienen, dass man genau solche Elemente auch in Naturthemen und Naturfilme einbaut, um eben so ein Publikum auch lebendig zu halten oder zu generieren, also neu zu generieren und zu interessieren. Und gleichzeitig kommen auch solche Filme, sagen wir unter Anführungszeichen, ja aus diesem Zeitalter des sich selbst ein bisschen Präsentierens und über die eigene Person eine Message zu kommunizieren.
Wobei ich ja sagen würde, dass die Instagram-Story für mich immer mehr sozusagen der Blick hinter die Kulissen ist. Und das eine nicht ersetzt oder beeinflusst, sondern nur zusätzlich gekommen ist, was cool ist für einen Konsumenten, Kunden, Freund oder Interessierten. Aber die Geschichte an sich, wie ich zuerst gemeint habe, die wird komplexer, glaube ich, unabhängig davon, einfach aufgrund des Anspruchs und der technischen Möglichkeiten gewachsen sein.
Ich meine, es ist ja wahrscheinlich auch so aus Eigenvermarktungssicht wahrscheinlich auch ganz cool, wenn man halt sie sozusagen präsentiert, wie man selber arbeitet, wer halt die Person hinter der Kamera ist. Und wenn die wahrscheinlich auch so ein bisschen vor die Kamera kommt, dann hilft das wahrscheinlich auch wiederum.
Ja, absolut. Also das ist sicher die Kombi. Ja, wie Christine gemeint hat, dass wir feststellen und auch selbst oft in dem Stil produzieren, dass man sich so selbst als Naturreporter ein bisschen vor die Kamera bringt, um nur eine zusätzliche Spannungsebene mit reinzubringen, abgesehen jetzt von ästhetischen Naturaufnahmen.
Genau. Genau, jetzt war die zweite Frage wieder, das ist mir eingefallen. Jetzt habt ihr mir gesagt, Rohmaterial, wie viel Rohmaterial hat man, wenn man jetzt für 10 Minuten was produziert oder halt abgeben muss? Wie viel Rohmaterial hat man? Kann man das irgendwie so zusammenfassen?
Ja, wenn man gut ist, nicht zu viel. Also das kommt immer darauf an, wie man drauf ist und was sie tut. Ich glaube, der große Unterschied zwischen Naturfilmer und jetzt, weiß ich nicht, Film, Serie, Doku oder was auch immer, ist, dass man dass das Unvorhergesehene passieren kann und das nur schöner wird, wieso, wie man es sich einmal prinzipiell vorgestellt hat und sozusagen einmal vorab punktiert hat. Aber ja, schon viel quantifizieren kannst, was du quantifizieren kannst. Kannst
nicht viele, so. Viele Gigabyte, also ich glaube, je nach Produktion, es hängt dann immer davon ab, wie viele Minuten eine Produktion lang ist, aber das kann im Bereich zwischen 40 bis 80 Gigabyte schon liegen, dass das Roman
ist. Produziert sie 4K oder mehr oder weniger? Oder reicht Full HD?
Maximal. Also 4K zurzeit, dadurch jetzt würde ich mal sagen, mit der 5D Mark IV, 1DX Mark II, die im Einsatz sind, geht es. Wobei, sagen wir es jetzt so, die meisten Aufträge von Kunden sind noch immer Full HD und dann nutzen wir 4K sehr wohl auch, um etwa noch Post-Processing da irgendwie ein bisschen
reinkroppen, stabilisieren oder so.
Ja. Exakt, genau die Sachen. Aber, und Drohne genauso, also wir filmen auch mit Drohnen und sind da auch 4K technisch unterwegs, aber meist ist die Produktion, die es am Ende rauskommt, nur nicht 4K.
Seid ihr bei der Drohne so Riesendrohne mit Kamera unten drauf oder mittlerweile lieber klar und praktisch und in den Rucksack rein?
Genau, zweiteres. Also da nur die ist bei uns ein Add-on und somit ist die Drohne klar und soll von der Qualität her nicht abfallen, aber ist jetzt auch nichts, auf das wir uns so konzentrieren, dass wir da kiloweise Drohnenmaterial nur mitschleppen.
Ja, ist sicher sinnvoll. Und moderne Drohnen sind ja von der Qualität wirklich schon fast erschreckend gut.
Erschreckend gut, ja, ich wollte es gerade sagen. Ja. Das ist genau. Erstaunlich, was da rauskommt. Ja. Ja, in Sachen Gegenlicht zum Beispiel, Sonnenaufgangsstimmungen oder was auch immer, wo man sich fragt, wie kann das kleine Teil wirklich so ein kristallklares, knackscharfes Bild liefern.
Cool. Bei den Fotos jetzt, das hast du beim Video schon gesagt, so man schaut, dass man möglichst wenig hat, weil sonst sitzt man wahrscheinlich stundenlang vom Rechner, so ungefähr. Wie ist jetzt beim Foto? Ist jetzt so, es hat eher so Einzelbild und ich mache das Foto, was ich haben will, oder so der, ich halte mal drauf und schaue, was passiert?
Also draufhalten und schauen, was passiert, ist nicht so unser Ding. Also ich glaube, jeder, der professionell arbeitet, muss eben sich über sein Archiv Gedanken machen und je genauer man Ideen hat und je genauer man mit einer Idee auch zum quasi Umsetzen des Bildes kommt, desto eher kann man sein Archiv kleiner halten und qualitativ entsprechend hochhalten. Also Qualität vor Quantität sozusagen.
Okay. Vielleicht auch noch ein praktischer Einblick, was mich von mir selbst vor, sagen wir, 15 Jahren unterscheidet, wo ich eigentlich denselben Fokus und Interessenschwerpunkt gehabt habe, aber einfach Kamera gepackt habe und ausgegangen bin und geschaut habe, was passiert ist heutzutage, dass ich das fast gar nicht mehr kann, sondern nur das fotografiere, das ich mir vorher überlege. Und je konkreter das passiert, umso klarer ist das Foto, das ich möchte, und umso weniger wird drumherum produziert. Und das kann mitunter auch mal sein, dass, sofern es die Zeit und das wieder zulassen, dass wir beide auch, ich glaube, da kann ich für Christine auch sprechen, haben kommen mit gar keinem Foto, weil wir gesagt haben, es hat nicht passt.
Im Gegenzug, wenn jetzt irgendwas Exorbitantes passiert, mit dem man nicht rechnet, dann geht es natürlich darum, dass man den Moment da einfängt. Aber da ist es gerade in der Natur mehr so, dass man sozusagen die Fähigkeit des Antizipierens irgendwie sich aneignen sollte oder darüber verfügen sollte, weil oft Dinge eben sehr schnell gehen und dann muss man eben die Möglichkeit haben, dass man das sozusagen die Gelegenheit am Schopf ergreift.
Wobei, sagen wir es, nur immer ist es so, dass mir die, ich glaube, sind 12 oder 14 Bilder von der 1DX Mark II irgendwie einschüchtern, überspitzt gesagt. Dieses Gerattere dann da kommt schon ordentliche Datenmenge zusammen, über die man sich im Vorfeld schon einmal, oder wo man sich klar sein muss, dass man das ja alles wieder durchschauen muss. Auch.
Und was man dazu sagen muss, die Lautstärke des Auslösers ist natürlich auch ein Thema. Denn gerade in der Natur oder in der Wildtierfotografie ist es so, dass je leiser man agieren kann, desto eher stört man auch das Tier in dem Sinne. Und sobald das Tier sich irgendwie beobachtet fühlt, das ist immer so der Unterschied, so wie der Marc vorher gesagt hat, wenn man direkt miteinander interagiert und das Tier weiß, dass man ist da, weil man sich sieht, dann ist es was anderes, wie wenn man versucht, eben wirklich im Verborgenen zu bleiben und leise zu sein und dann geht es aber nicht so gut, weil der Auslöser am Strich
wichtig ist. Habt ihr nicht schon an quasi andere Techniken von vielleicht anderen Herstellern gedacht, wo es einfach quasi wirklich lautlose Auslösung gibt?
Ja, ist daran denken, da man immer wieder, aber ist jetzt dann auch zwingend nicht notwendig. Es ist oft wirklich halt nur, dass man jetzt auch selbst mit der Einzelauslösung, bleiben wir bei der 1DX Mark II, die relativ laut ist, jetzt auch noch nichts zwingend verscheuchen muss, aber wenn man jetzt wirklich so eine Salbe aus die Lasse hat, weißt du, so
ja.
3 Sekunden Dauerfeuer, dann glaube ich, gibt es im Umkreis von 100 Meter Kartier, das nicht weiß, dass man da ist.
Also, ja.
Da ist der Grat nicht ganz so schmal, aber halt deswegen sind wir da jetzt nicht gezwungen. Mhm. Wir sind, glaube ich, beide nur immer schwerst überzeugt von der Brillanz und der Auflösung von der Spiegelreflex und auch jetzt die 5D Mark IV von Canon zum Beispiel haben wir jetzt noch nicht allzu lange im Einsatz und finde es aber wirklich
auch eine ganz tolle Kamera. Ja. Ja. Mhm. Genau, also zuerst hast du schon gesagt, so Archiv, inwieweit, also was ist so die Software, mit der es arbeitet, wenn es dann heimkommt und verwendet ihr da Schlagwörter und ist Stockfotografie für euch auch ein Thema?
Lightroom, also wir sind Lightroom-Archivierer, verschlagworten, bearbeiten, haben quasi ein RAW-Archiv im Hintergrund.
Mhm.
Stockfotos, jein, also jetzt zurzeit noch überhaupt nicht, aber wir haben gerade vor kurzem festgestellt, wenn man beide Archive so durchschaut und hat quasi so eine Unmenge an Fotos, die jetzt nicht zwingend immer in die Reportage gegangen sind, sondern nur im Hintergrund rumliegen. Wird es sicher ein Thema werden von uns. Ja.
Mhm.
Aber wie gesagt, also Lightroom, Photoshop und Archiv logischerweise halt sortiert und verschlagwortet, jeder von uns einzeln.
Mhm.
Und so kann man dann auch für bestimmte Themen im jeweiligen Archiv
cool.
schnell finden.
Wie viel Photoshop ist in einem guten Bild drinnen?
Ja, Glaubensfrage, oder? Also,
gute Antwort.
Wenig, ja, nein, ist wirklich so. Ja. Ich glaube nicht, dass man da urteilen kann. Ich würde jetzt einmal sagen, ohne dass ich mir Freunde und Feinde machen will, aber ich bin mehr der Purist, oder wir sind beide Puristen. Also das fotografiert wird, soll so authentisch wie möglich ausschauen und dann braucht es vielleicht oft gar nicht viel.
Mhm.
Gleichzeitig braucht es aber mit Sicherheit was, gerade jetzt, wenn wir wieder von der Canon-Ausstellung reden, von unserer Outdoor-Ausstellung, wenn es groß sein muss und für den Druck aufbereitet werden muss, muss halt nun mal vielleicht ein bisschen anders ausgearbeitet werden, wie wenn es nur auf der Webseite landet.
Mhm.
Auch das macht Lightroom und oder Photoshop.
Mhm.
Aber jetzt, wenn man quasi so richtig in die Tiefe mit, weiß ich nicht, irgendwelchen Ebenen, Masken und Co. geht, dann sind wir nicht die Richtigen,
ja.
wo man quasi anklopfen und fragen sollte.
Also ist so eigentlich ein Ansatz so der klassische Reportageansatz eher?
Ja,
authentisch, absolut. So authentisch wie möglich, also authentisch, aber halt so natürlich und so simpel wie möglich, sagen wir so.
Also für mich ist der Ansatz immer, was ich im Felde erledigen kann, erledige lieber im Felde, als dass es dann im Nachhinein über die Bildbearbeitung umsetzt, beziehungsweise geht eben, würde ich gerne, dass das meiste an Zeit dafür aufgeht, dass ich eben Bildmaterial, Filmmaterial erarbeite und das weiter kommuniziere und so wenig wie möglich für die Nachbearbeitung. Die ja mitunter, zum Teil sitzt man ja trotzdem seine paar Tage dann vorm Bildschirm und je nachdem, also ist halt immer der Fokus entscheidend. Wenn man jetzt gezielt für Kalender und Landschaften fotografiert, dann ist es sicher ganz was anderes, als wenn man mehr den Reportagefoto- und Tierfotoaspekt hat.
Mhm.
Also das ist dann von Fall zu Fall zu entscheiden.
Cool. So, ein bisschen Blick in die Zukunft, wo geht's hin? Also einerseits vielleicht reisetechnisch, aber auch fotografietechnisch.
Also wir haben,
genau.
Ja, ist in Planung, ist irgendwie immer was in Planung.
Mhm.
Wir haben heuer ein bisschen Österreich-Schwerpunkt. Ganz exotische Themen wie heimische Amphibien wieder. Also wo es ganz speziell um wieder konkrete Fotoideen geht.
Mhm.
Sind aber auch an einer Projektidee gerade dran, die zu verwirklichen in Südafrika. Es wird kürzere Reisen geben, beispielsweise nach Andalusien, Island stehen am Programm, wo jeder von uns mitunter einzeln unterwegs ist.
Mhm.
Und logischerweise auch noch in Sachen Wolf, Bär, Luchs, quasi Österreich und die Umländer. Aber ja, also gibt auch ein paar langfristige Projektideen, die wohl aber erst, jetzt, das wird sich noch entscheiden, erst im nächsten Jahr angegangen werden, Richtung eventuell Kaukasus. Also da gibt es etliches, das aber sozusagen nach dem kommt, das jetzt sowieso auf der Agenda steht und da sind ein paar Kooperationen mit österreichischen Kunden und Partnern in Sachen heimatlichen Themenwerbungen.
Cool. Sehr fein. Also es steht noch es ist noch genug Arbeit da. Man braucht jetzt nicht fürchten, dass es jetzt nichts mehr zum Dokumentieren gäbe.
Die Arbeit geht nie aus. Ja, im Endeffekt gibt es meistens mehr Ideen als Zeit, sie umzusetzen. Und das ist eh gut so.
Ja, und auch dieser Ausstellungsschwerpunkt jetzt mit dem Bärenprojekt beispielsweise, wie gesagt, da haben wir 2,5, 3 Jahre jetzt an Arbeit, an Feldarbeit reingebuttert und deswegen auch so ein bisschen dieser Österreich-Schwerpunkt, weil wir jetzt das Material auch zeigen möchten. Mhm. Eben deswegen auch die Ausstellung mit Kanon, Buchproduktion ist in Planung, andere, sage ich mal, medienbegleitete Aspekte, wo man halt das Material auch einfach zeigen möchte, weil das halt irgendwie der Sinn ist, den wir in unserer Arbeit zeigen, dass wir es jetzt nicht nur fotografieren und eben im Archiv versauern lassen, sondern wirklich an die Frau und an den Mann bringen. Nicht im Sinne jetzt zwingend vom Verkauf, sondern einfach Öffentlichkeitsarbeit. Mhm.
Cool. Und daraus ergibt sich dann, ergeben sich wahrscheinlich wieder Folgeprojekte und dann ist es auch cool.
Ja, weil es gibt immer was, weil eben so, oft tauchen Aspekte auf, die man gar nicht am Radar gehabt hat, wenn man tiefer in ein Thema eintaucht oder wirklich einmal einfach was umsetzt, auch vielleicht Stichwort Eigeninitiative. Mhm. Manche Projekte sind einfach wirklich auch Ideen, wo man sagen, okay, wir haben ein Zeitfenster von ein paar Wochen, wo wir eben nicht im Ausland sind oder auf Auftrag unterwegs, dann lass uns doch an dem arbeiten. Und plötzlich geht da wieder ein ganzes Feld mit Kooperationen und eben Folgeaufträgen auf. Also das gehört irgendwie dazu. Also das,
sehr cool. Ich glaub, Spontanität und ja, wenn jetzt wer quasi sich jetzt inspiriert fühlt, dann sagt, ich will jetzt auch Naturfotograf und ich mag jetzt auch was für die Natur und für das Zusammenleben zwischen Mensch und Natur machen. Was sind aus eurer Sicht so die Wege, die ihr empfehlen könnt oder was gelernt habt aus eurer Erfahrung?
Also ich glaube, einer der wichtigsten Ansätze ist immer, dass man herausfindet, was für ein Thema, zum Beispiel, wenn wir jetzt bei der Naturfotografie sind, was interessiert mich denn am meisten, wo liegt meine Leidenschaft und wo möchte ich mich sozusagen reinhauen, dass da wirklich mit entsprechendem Aufwand was rauskommt. Und das sollte irgendwie so der erste Anknüpfungspunkt sein. Und für viele ist ja immer die Frage, wie macht man das eigentlich überhaupt? Und die Hauptaussage, die man dazu treffen kann, ist, man fängt an einem Punkt an. Handelt sich. Es ist jetzt nichts, das, woran wir da arbeiten, ist nichts, was von gestern auf heute entstanden ist, sondern so wie es der Marc im Prinzip beschrieben hat, man ist quasi mit einer Thematik beschäftigt und investiert so viel Zeit, wie man quasi investieren kann und mag in diese Thematik und dann beginnen sich neue Felder und auch Kooperationsmöglichkeiten aufzutun, wo man sieht, aha, okay, das könnte dem gefallen oder aha, zum Beispiel eine Hausnummer, solche Themen, die wir behandeln, sind ja immer spannend für Schulen. Schulen suchen immer wieder nach Leuten, die von extern kommen und aus dem Leben sozusagen erzählen oder aus der Natur. Und da gibt es im Endeffekt unendlich viele Betätigungsfelder. Also gerade auch kann sicher nicht schaden, dass man jetzt zum Beispiel den biologischen Hintergrund hat, also vom Studium oder dass man entsprechende Ausbildungen macht. Aber dann sind sozusagen einem eigentlich nur die Grenzen in puncto Ideenfindung gesetzt.
Ja, ich würde sagen, kurz, wenn ich da noch was hinzufügen darf, ich glaube, das Stichwort ist Geschichten erzählen. Mhm. Ob jetzt als Fotograf oder als Naturfotograf oder Fotograf generell geht es um eine Geschichte. Ich glaube, das muss man sich immer vor Augen führen, dass man mit einem schönen Einzelporträt von einem Tier per se nun nicht die Geschichte erzählt und Magazine aufspringen und Filmaufträge, wo man auf Szene trat. Und die Geschichten finden ist die große, nicht Herausforderung, aber sozusagen die große Hauptaufgabe. Und wenn man das einmal hat, dann bleibt man dran. Und egal, ob man da Biologe ist oder aus der Fotografie kommt oder vielleicht ganz woanders, geht es darum, einfach dran zu bleiben und immer wieder zu suchen, was ist es wert, dokumentiert zu werden. Und dann, so wie du vorhin gesagt hast, geht einem irgendwie der Stoff nie aus, dass man da weiter erzählt.
Sehr cool. Wenn jetzt die Leute eure Fotos sehen wollen, und bin ich überzeugt, dass sie sehen wollen, wo sollen sie am besten hinschauen?
Naja, zum Beispiel auch unsere Webseiten. Ha. Wir haben im Moment haben wir noch einzelne Webseiten, das wird sich vielleicht auch noch verändern, schauen wir, aber im Moment ist es unter sonvilla.at und grafmark.at. Da findet man beziehungsweise auch unter lebenamlimit.at, das ist die offizielle Seite von unserem Projekt, wo wir gerade im Fokus vor allem auf die großen Raubtiere haben, gibt es Einblicke, was wir da so zu bieten haben. Oder man kommt bei unserer Ausstellung vorbei in Gesäuse. Die ist dann ab Mitte April bis etwa Mitte Mai in Admont. Und da gibt es immer großformatige Ausstellungen zu den Bären und den Einblick in dieses Projekt.
Sehr cool. Und wahrscheinlich auch auf die typischen Social Media Kanäle wie Instagram und Facebook wird man ja auch relativ leicht finden.
Genau,
Genau,
ja. Genau.
Passt. Cool. Dann Christine und Marc, danke für eure Zeit. Haben wir noch irgendwas, was wir vergessen haben?
Ich glaube, wir haben
Ich glaube, das
eigentlich
war sehr
alles
ausführlich. Du, wir
abgedeckt.
sagen danke.
Ja, besten Dank. Hat Spaß gemacht,
Hat
dass wir ein
Spaß
bisschen
gemacht,
einen
ja.
Einblick in unsere Arbeitsweise geben dürfen.
Voll. War extrem, extrem spannend und vielseitig. Freut mich. Also, dann hochoffiziell, danke fürs Dabeisein nur mal. Und an die Zuhörer, wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare posten. Die Links sind natürlich in die Shownotes und dann hören wir uns beim nächsten Mal bei der Bildbesprechung. Also, dann danke und ciao.